Der Poet als Pop- und Medienstar, der vietnamesisch-amerikanische Schriftsteller Ocean Vuong scheint sich auf den Couches der Late-Night-Shows oder im Gespräch mit Oprah so wohl zu fühlen wie als Professor für kreatives Schreiben an der NYU. In Artikeln verwandelt er sich schnell in seine Ehrungen und Erfolge, der T.S. Eliot Prize, der Pushcart Prize, 2019 der MacArthur Grant, also der Genius Grant. Mit sanfter Stimme und klarer emotionaler Sprache verkörpert er zweifellos eine Idealvorstellung des jungen Dichters. Als Enkel des Vietnamkriegs und queerer Migrantensohn ist seine eine Aufstiegsgeschichte. Doch vom American Dream mag er nie so ungebrochen und euphorisch erzählen. Sein zweiter Roman, Der Kaiser der Freude, erzählt von Menschen am Rande der Gesellschaft, von verlorenen, süchtigen, Kranken und Gefangenen im ewig verschneiten East Gladness in Connecticut. Zwei Kriege, viele Lügen und Fastfood mit Ambitionen. Wir haben davon gelesen und wir, das sind Finn Bankert
und Lukas Bawenschik. Hallo Lukas, was darf es sein zu deinem Turkey? Ein bisschen Mashed Potatoes oder ein bisschen von unserem selbstgemachten Homebread Crust?
Ja, was ist mit dem Creamed Spinach? Der sieht ganz hervorragend wabbelig aus da vorne in der Packung. Heute sitzen wir ausnahmsweise mal direkt gegenüber. Wir
Hallo.
Sind nicht über Internet verbunden, sondern ich sitze in Finns Wohnzimmer. Der Klang ist ein wenig anders als sonst. Wir nehmen mit einem mobilen Aufnahmegerät auf. Ich hoffe, das macht nicht so viel Unterschied. Das passt natürlich, würde ich sagen, auch perfekt zu einem Buch, dem es ganz viel um menschliche Nähe geht, um Wärme, um Chosen Families. Und was ist denn ein Podcast, wenn nicht eine selbstgewählte Familie?
Oh.
Finn, Ocean Vuong gehört ja sicher zu den wahrscheinlich bekanntesten lebenden Dichtern. Nicht, dass die meisten Menschen wahnsinnig viele Dichter kennen, aber was war denn bisher deine Erfahrung mit ihm?
Meine Erfahrung mit Ocean Vuong ist, dass ich On Earth We Are Briefly Gorgeous im Regal stehen habe und nicht gelesen habe.
Was hat dich abgehalten? Der Titel?
Ja, sicherlich. Und ich möchte es gar nicht Skepsis von Gegenwartsliteratur gegenüber nennen, aber ich merke so langsam, dass dieses Studium, was ich fast hinter mir habe, ja, ich will nicht sagen, einen auch ein bisschen verbrennt, aber man hat so viele andere Sachen zu lesen, dass manchmal eben dann doch kein Platz für die aktuelle, wichtige Gegenwartsliteratur bleibt. Und deswegen mache ich diesen Podcast ja auch so gerne, weil ich mich jetzt endlich mit Ocean Vuong konfrontieren konnte.
Ja, ich meine, wichtig ist ja auch oft eine Behauptung. Wichtig ist ja auch oft Werbung. Ich habe für meinen alten Podcast Kulturindustrie sein Gedichtband besprochen und war immer hin und her gerissen. Ich finde, es ist schon ganz eindrücklich, was er so mit dem Amerikaner, diesem Subset von der Ästhetik macht, wie er erzählt von den Diners und alles, was wir so stark mit diesem Land verbinden. Aber es grenzt schon manchmal an Kitsch. Und ich glaube, das wird auch heute Thema sein. Vielleicht erzähle ich kurz, worum es in The Emperor of Gladness, wir haben den Roman beide im Original gelesen, geht, oder?
Ich bin gespannt. Erzähl mir das nochmal.
Naja, erzählt wird von Hai, tablettenabhängiger Studienabbrecher, der mit dem Leben im Jahr 2009 schon abgeschlossen hat eigentlich, als ihm eine demenzkranke ältere Dame mit litauischen Wurzeln namens Grisina den Tod ausredet. Er zieht in ihr schäbiges Häuslein mit ein und wird ihre inoffizielle Pflegekraft. Um Geld zu verdienen, arbeitet er bei einer Systemgastronomie namens Home Market. Die versuchen, das Gefühl von Thanksgiving in unseren Alltag zu bringen. Parallel entfalten sich jetzt also zwei Vergangenheiten, die seine und die von Grisina. Außerdem lernen wir die Bewohner von Gladness und die Mitarbeiter von Home Market kennen, heißt neurodivergenten Cousin Sony, der alles über den amerikanischen Bürgerkrieg weiß, die Filialmanagerin und Wrestling-Fanatikerin Bee, die sympathische Verschwörungstheoretikerin Maureen, die auch großer Fan von Star Wars ist, und viele mehr.
Mann, ist das alles quirky, Lukas. Also das
klingt ja.
Erzähl, hast du mir den Plot von einem Sundance-Film erzählt?
Und das ist, glaube ich, die allererste Assoziation, die wir beide hatten, oder? Das ging mir ehrlich gesagt auch beim Gedichtband schon so. Man fühlt sich schon sehr in das amerikanische Gegenwartskino, in das Indie-Kino der letzten 20 Jahre versetzt, in eine Welt voller schrulligen Figuren, voller ungewöhnlicher Situationen, die so eine Diskrepanz zwischen Alltag und der Schönheit, die wir dann doch im Trivialen finden. Also, das ist ja schon das Aufschrauben des Individuums zu etwas Höherem, ohne dass wirklich ein Aufstieg stattfindet. Und mit schrullig, mit irgendwie quirky, sind diese Figuren schon alle hervorragend beschrieben, wenn man ehrlich ist.
Es ist ja alles noch ein bisschen perfider, muss ich sagen. Denn wenn man dieses großartige erste Kapitel liest, vielleicht als kurzen Einschub, wir haben ein bisschen Interviews gelesen mit Ocean Wong vorhin und da nennt er sehr viele deutsche bzw. europäische Autoren als Vorbild, vor allem der Romantik und der frühen Moderne. Der Kafka wird da genannt, Thomas Bernhard,
das hat mich total verwirrt. Rilke nannte er.
Rilke, genau. Und ich sehe das alles ein bisschen, denn wir haben dieses tolle erste Kapitel im Emperor of Gladness, das ich, wenn man das als Leseauszug irgendwo findet, wirklich empfehlen möchte. Denn da wird uns als praktisch Wanderer, der durch diese Stadt geht, beschrieben, wie East Gladness aussieht, was man wo sehen kann. Und das hat mich schon bekommen und ich dachte mir, okay, cool, ein Gegenwartsautor, Achtung, der böse Kampfbegriff, der einen anderen Stil emuliert, der sich so ganz zaghaft, Achtung, auch das böse Wort poetisch, dieser Stadt nähert. Das hat mich richtig mitbekommen und dann diese Ernüchterung ab Seite 50 zu sehen, es ist auch so ein Arbeitsplatz-Novel, wo uns so ein Dead-End-Job als auch irgendwo poetisch beschrieben wird. Und da muss ich einfach sagen, da bin ich jetzt vielleicht unfair, aber ich habe so einen ähnlichen Job einfach sehr lange gemacht und vielleicht bin ich deswegen noch zu nah dran, als dass ich das nicht unbedingt als Romanprojektion lesen muss.
Ich habe ja auch Gastro-Erfahrungen und sagen wir mal so, ich habe manches wiedererkannt. Man ist nun schon auch umgeben von Menschen, die, sagen wir, ungewöhnliche Biografien haben und ungewöhnliche Eigenschaften, aber sie sind nie in so klare Kisten zu packen wie hier. Ich musste bei diesem ersten Kapitel, bei diesen Naturbeschreibungen, bei denen der Übergang zwischen Natur und Kultur, möchte ich jetzt mal sagen, so fließend sind, da fühlte ich mich schon eher an Walt Whitman erinnert.
Ja, Walt Whitman, T.S. Eliot, sowas so. Ich glaube, das ist auch eine Referenz, die man schnell ziehen soll. Du hast ja schon gesagt, hier ist ein Ocean Wong, der sich einschreibt in einen großen Amerikaner, in eine große Amerikaner-Erzählweise. Ich habe mit Bruce Springsteen ein bisschen um mich geworfen. Das ist hier eben die Ballade von mehreren Helden, die Arbeiterjobs machen und irgendwie versuchen, in diesem Land, das jetzt gerade durch eine Wirtschaftskrise gebeutelt ist, ist jetzt nicht mehr der Vietnamkrieg, aber zu überleben. Es hat mich halt tatsächlich sehr an den Anfang von Effie Briest erinnert, von Fontane, wo uns dieses Haus beschrieben wird und die unmöglichen Schatten, wie sie fallen.
Aber ich finde, was du schon ganz gut beschreibst, diese Erfahrung, wenn dann die poetischen Passagen vorbei sind, er ist Teilzeitpoet, oder? Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie schon merkwürdig klar abgetrennt, das Prosaische und das Poetische. Man hat das Gefühl, das ist natürlich eine Krankheit, die nicht nur ihn befällt, so an den Kapitelenden, da schwingt er sich dann oft nochmal so einen Poetischen auf oder zur Pointe. So die Kapitelende fassen dann nochmal zusammen, da wird sich nochmal Gedanken gemacht und sonst ist man schon in so einer Behelfssprache, in so einer Achtklässler-Prosa irgendwie drin. Diese meisten Dialoge sind schon sehr drehbuchartig, dünn und dann merkt man so hier und da ist mal ein Verb vielleicht nicht ganz so, weißt du, die Wunde, die blutet da nicht, sondern sie weint oder sowas, aber da ist auch nicht jedes Bild stimmig und diese Sprache war für mich schon, das kann ich schon gerne vorwegnehmen, so man liest das ja auch gut weg und man hat da auch irgendwie so mildes Amüsement bei, aber mich stört das schon doch an vielen Stellen, wie da immer wieder nach etwas gegriffen wird, das klar außer Reichweite ist.
Ich möchte nicht mit dem bösen Wort prätentiös um mich werfen, aber es ist schon eine Sprache, die sehr klar auf sich hinweist und es ist ein Schreibstil, der zitiert werden möchte, der sich wiederfinden möchte, glaube ich, in Blogposts. Vor 10 Jahren wäre es auf Tumblr gewesen.
Ja, manches kann man sicher auch zitieren, manches kann man tätowieren.
Ja, und ich glaube, das könnte schon so ein Kurzfazit zu dem Buch sein. Ich glaube, das ist ein Roman, den ich mit 13, 14, 15 hätte lesen müssen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele junge LeserInnen, dass es für sie so ein Gateway-Buch werden wird. Dass man in einem jungen Alter liest, dadurch merkt, was Literatur kann. Wir haben in der letzten Folge über die Schullektüre ja auch darüber gesprochen, dass wir beide so Momente mit Romanen hatten. Das war bei uns der Great Gatsby, wo man gemerkt hat, so ein Roman hat mehr als Plot, der hat auch eine Sprache. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass, ich weiß gar nicht, ob man das doch Kinder nennt, also dass Teenager diesen Roman mit großem Gewinn lesen werden, ihn auf ihren Schrein packen werden und davon erzählen werden, dass dies ihr Lieblingsbuch sei und das sicherlich auch bleiben wird.
Du meinst auch, weil da einfach ein Autor im Werk ist, den man bemerkt, der sagt, hier bin ich, der ja auch popkulturell irgendwie präsent ist. Also ich habe das schon in der Einführung so versucht zu greifen. In den USA ist Ocean Wong ja auch wirklich so in diesen Late-Night-Shows und man kennt ihn und seine Figur und er ist in Artikeln und ist dann immer in so sehr geschmackvollen Zimmern fotografiert und so. Also er funktioniert auf jeden Fall als sehr zeitgenössischer Medienstar und das ist auch eine Sprache, Sprache, die das begünstigt, die auch immer so in den Alltag so hinausströmt, oder?
Wenn ich richtig...
Gebrauchslyrik.
Gebrauchslyrik, und wenn ich jetzt böse sein möchte, ich meine, wir müssen den guten Mann, glaube ich, nicht mit Samthandschuhen anfassen, der Erfolg gibt ihnen recht. Ich glaube, Herr Ocean Wong hat jetzt kein Problem damit, wenn zwei Podcaster in Deutschland...
Das Kartenhaus stürzt ein, das war's jetzt, Ocean.
Ich sehe schon so TikTok-Posts, die mit sentimentaler Musik unterlegt sind, wo man sich in diese Welt von East Gladness, in der in meinem Kopf auch immer so ein bisschen die Golden Hour war, sich rein imaginiert. Man muss jetzt sagen, viel, was ich kritisieren könnte an diesem Roman, an der etwas blümeranten Sprache, an der etwas selbstzweckhaften Sprache, ist irgendwie erklärbar. Dadurch, dass wir hier ein dauerhaft berauschtes Personal haben, das die Realität unterdrückt, sich selber in Traumwelten fantasiert, das ist ein großer Teil dieses Romans. Eigentlich lebt jeder in einer eigenen Wunsch-Traumwelt, in der man sich die Lebenslügen so zurechtlegt, dass man der Held seiner eigenen Geschichte ist. Das ist also alles irgendwie auch erklärbar. Also mir sprang an zu vielen Stellen die Verfilmung gleich ins Gesicht beim Lesen schon.
So viele Sequenzen, die man direkt bebildert sieht, wo man auch sich überlegt, wen castet man jetzt in welche Rolle. Also, weißt du, ich habe mir aufgeschrieben sogar besonders filmische Momente, sei es diese große Sequenz über das Schweineschlachten, das sie einmal so als Nebenjob annehmen, sei es das Fahren mit dem Scooter, diese Grisina, bei der er unterkommt, hat so einen Mobility-Scooter, mit dem sie rumheizen, und ich dachte, er macht bestimmt auch irgendwann im Trailer für den Film dann so diese Handbewegung durch die Luft, die sie in der Indie-Filmen immer machen.
Ja, und er gibt uns ja sogar den MGMT-Song vor, der in diesem Trailer spielen muss, nämlich Electric Feel.
Ja, genau. Aber ich dachte auch zum Beispiel, wir hatten über BJ seine Managerin schon geredet, deren Wrestling-Match sie später besuchen mögen. Das ist ja auch so ein perfekter Trailer-Moment, oder?
Ja.
So, das sind Bilder, die in diesen Katalog passen, die nicht ganz irreal sind, aber die so eine Andersartigkeit haben, die halt so ein Ausbruchsversprechen bieten immer so.
Ja, das ist dann so ein Film, wo man sagt, da ist wirklich alles drin. Also du kannst lachen, du kannst weinen.
Und damit ist dann die menschliche Erfahrung eigentlich auch schon
sowas wollte ich gerade sagen. Und das Kaleidoskop der menschlichen Erfahrung ist perfekt abgebildet hier.
Ja, und das, weißt du, es sind so modernistische Einsprengsel und Visionen und Träume und Rückblenden, die aber alle super greifbar sind, die mit unserem Wissen um Filmgrammatik und um modernes Erzählen eigentlich super aufzufangen sind. Also so eine Form von stilistischer Extravaganz, die komplett eingehegt ist. Also ein perfektes Beispiel. Grisina leidet, wie schon gesagt, unter Demenz und wird immer wieder in ihre persönlichen Kriegserfahrungen an den Zweiten Weltkrieg zurückversetzt. Und das tritt dann als Vision auf, und man kann sich richtig vorstellen, wie dann das ursprüngliche Set sich mit einer Überblendung oder vielleicht mit irgendeiner Form von Morphing-Effekt so tatsächlich in dieses Kriegsszenario verwandelt, wie vielleicht in einem Shot dann Hai, der sie ja betreut, der immer an ihrer Seite steht, normal Alltägliches trägt und dann plötzlich die Uniform von Sergeant Pepper, den er in diesen Visionen dann immer spielt, für sie annimmt. Und ich finde, dass so eine klare, greifbare Bildlichkeit hat, das muss ja eigentlich nichts Schlechtes sein, aber es wirkte für mich schon sehr kalkuliert irgendwie. Also hier ist nichts mehr vergraben, hier liegt schon sehr viel an der Oberfläche, hier ist sehr viel griffbereit. Also unsere liebe Grisina isst immer Salisbury Steak, so Fertigessen vom nahen Supermarkt für $3 oder so. Und ich finde, es ist manchmal auch so ein bisschen so fertig aufwärmen Mikrowellengerichtsprosa, die einem da dargeboten wurden. So, man muss nicht viel machen, man drückt auf den Knopf, man wartet 3 Minuten, aber man darf dann auch kein wirkliches Festmahl erwarten, sondern mehr so das Simulacrum von einem Festmahl.
Das trifft es sehr gut. Für mich ist es einfach ein Roman, der schon ein bisschen zu sehr nicht nur auf die Schule oder das College schielt, sondern auch so auf Essays und wissenschaftliche Bearbeitung dieses Romanes. Weil ich wirklich das Gefühl, wir haben das bei Kracht und bei Louis bereits kritisiert, dass uns die Sekundärliteratur eigentlich auch schon vorgegeben wird. Und hier habe ich auch das Gefühl, hier werde ich direkt auf Themen gestoßen. Hier wird mir erzählt, guck mal, also der Roman spielt 2009 und 2010. Das ist relativ gegengeschnitten mit nicht direkt Obama reden, aber eben mit politischen Aktivitäten von Obama. Es geht dann eben darum, wie doch die großen Banken gerettet wurden nach der Wirtschaftskrise. Zeitgleich erleben wir eben, wie Hai in diesem Home Market arbeitet, eine Art McDonald's-Sifizierung eines eines Traditionslokals. Das ist so eine Art Thanksgiving-Sale-Markt, der aber gleichzeitig eine lokale Pizzeria, nämlich die titelgebende Sergeant Pepper Pizzeria, in den Bankrott nicht direkt drängen wird, aber das wird schon so angedeutet.
Das ist auch aktivistische Prosa und die zeigt auch, dass es eher um bestimmte Themen geht, die ganz deutlich herausgearbeitet werden und zwar mit so einer Aggressivität, die ich immer so ein bisschen anstrengend finde. Weißt du, so diese ständigen Verweise auf Obama, auf den noch laufenden Krieg, auf natürlich auch die aufkommende Oxycontin irgendwie Epidemie, die da langsam entsteht. Weißt du, wir sollen schon so langsam die Messerwetzen rennen, Sackler-Familie und so. Er ist ja einer der Opfer. Er ist auch in einer Beziehung gewesen, nehme ich an, mit Noah, einem anderen Menschen, der auch tablettenabhängig war. Wir haben immer wieder so diese Betäubungszustände, die so beschrieben werden, nie so besonders eindrücklich. Ich habe das Gefühl, die Bilder, die davor gefunden werden, sind mir sehr fern geblieben. Also
da möchte ich kurz für den Roman in die Bresche springen. Ich glaube, dass nicht direkt das Schockierende, aber ich glaube, das Spannende an dem Roman ist die Beiläufigkeit, mit der das alles passiert. Also wie in Nebensätzen dann mal erwähnt wird, dass Hai wieder zwei Pillen poppt oder sich die Pillen mittlerweile zermalt, um sie besser einzunehmen. Und ich glaube, das ist eher das Eindrückliche, wie die Sucht hier wirklich als was komplett Alltägliches begriffen wird, der man gar keinen großen Satz mehr widmet, sondern eben nur die Nebenbemerkung.
Das stimmt schon. Es will nicht so ein klassisches Drogennarrativ sein. Ohnehin, und das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig zu beurteilen, man merkt schon immer den Versuch, die allererste, die allernaheliegendste Option nicht zu nehmen. Aber man kommt dann schon gefühlt immer bei der zweiten raus.
Wir haben vorhin im Vorgespräch gesagt, ja, es ist so ein bisschen Coming of Age, es ist so ein bisschen Bildungsroman und ich musste jetzt an andere Romane denken, die auch eher episodenhaft funktionieren oder wo man weiß, da treten Figuren auf und treten wieder ab. Wir bleiben mal sehr klassisch und reden über den Wilhelm Meister von Goethe. Das ist ja allerdings aber ein Roman, der bei Punkt A anfängt und ganz klar zu Punkt B möchte, wo wir am Ende sogar nochmal eine große Conclusio haben und uns die Turmgesellschaft erzählt, wie sehr das Leben doch geführt wurde. Und diese große Conclusio fehlt hier halt am Ende. Also diese Episoden bleiben wirklich Episoden, die auch als Kurzgeschichte sicherlich gut funktioniert hätten. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel die von dir besprochene Schweineschlachtsequenz in der New York Times oder irgendwo bereits abgedruckt wurde und man kann das dann so als Appetizer bekommen.
Man braucht eigentlich nicht wissen, was die Figuren vorher und nachher gemacht haben.
Du kannst halt recht viel überspringen in diesem Roman. Das ist natürlich immer schade.
Naja, ich meine, dieses Episodenhafte soll schon natürlich auch die Leben dieser Menschen beschreiben. Es geht nicht wirklich voran. Wir haben später dann Zeitsprünge auch angedeutet und in diesem Leben wird keine große Veränderung mehr stattfinden, sondern es sind immer so diese kleinen, bescheidenen Ziele und man findet dann vielleicht das kleine Glück und ich finde das immer so eine Erzählweise, wo ich bin, ja, ich gönne jedem das kleine Glück, aber ich frage mich auch, was erzählt man denn damit? Nivelliert man damit? Betoniert man damit nicht irgendwie doch einen bestimmten Blick auf die Welt? Und wenn ich dann sehe, weißt du, im den Acknowledgements am Ende werden jede Menge Leute angesprochen. Man möchte hier sich auch immer so enterhakenartig hochziehen an der Hochliteratur. Die Brüder Karamasow von Dostojewski sind hier ständig Thema, aber sie sind eigentlich gar nicht so wichtig. Sie liefern thematisch nicht so viel, sondern sie werden einfach so in den Raum gestellt, so man vielleicht etwas in die Montage schneidet, so wie man irgendwie Hochkultur sich so dekorativ in die Wohnung, weißt du, so wie jemand irgendwie, keine Ahnung, noch den Mark Rothko oder in diesem Fall, das ist eher so ein Robert Rauschenberg-Roman, irgendwo noch sowas hinhängt. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Und ich meine, Slaughterhouse 5, da versteht man auch den Bezug, klar. Man ist auch so ein bisschen unstuck in time wie Billy Pilgrim und hat diese verschiedenen Zeitepochen, diese verschiedenen Erfahrungen, die so gleichzeitig existieren. Aber auch das fühlt sich wie so ein oberflächlicher Verweis an. Und wenn ich dann zum Beispiel lese, okay, Ghost of My Life, Writing on the Depression, Hauntology and Lost Futures von Mark Fisher wird hier angesprochen, dann denke ich so, aber Mark Fisher war doch nun wirklich ein Autor, der sich mit dieser sehr privatistischen Darstellung dieser Sorgen und dieser Depressionen nicht zufrieden gegeben hätte, der in diesen individuellen Malaises der Menschen eine größere Frage erkannt hätte. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Ocean Wong wirklich in der Lage ist, Gesamtbilder zu erzeugen. Er hat immer wieder diese, sagen wir, diese Vogelperspektiven. Also wenn am Anfang eingestiegen wird, dann wird die ganze Welt ganz schnell beschrieben. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, er versucht auf einmal dann in wenigen Sätzen so eine ganze Stadt zu erfassen. Aber ich habe nie das Gefühl, dass er wirklich das gesamte Bild sieht. The big picture.
Nee, ich habe mich aber auch gefragt, ob er es wirklich möchte und ich sag mal nur bloß, weil man jemand acknowledged am Ende seines Romanes, heißt es ja noch nicht unbedingt, dass man, wie er schreiben möchte, also ich kann seine Ausführungen komplett nachvollziehen, aber ich sag mal, bloß weil ich am Ende meines Films sage, dass ich mich von Javier Dolan habe inspirieren lassen, heißt das ja nicht, oder dass ich den als Vorbild sehe, heißt es ja nicht, dass mein Film genauso gut ist oder ähnliche Stilistiken aufgreift. Aber ja, auch ich habe diese Liste am Ende gelesen und mir gedacht, okay, das ist aber auch ein bisschen positionieren im guten Geschmack oder ja. Ich lese das, was auch ihr lest.
Ist auch wieder so ein bisschen sowas Popliterarisches, oder? Mhm. Guck mal hier, da sind noch die anderen Sachen, da sind meine Konsumgüter und das ist dann in diesem Fall Byung-Chul Han und Juri Lottmann.
Genau, Dostojewski natürlich, Zadie Smith wird noch persönlich gedankt, die Ocean Wong wohl die Idee geliefert hat, diesen Roman zu schreiben. Wir sind wieder bei einem weiteren unserer Lieblingsthemen, nämlich die Autofiktion, denn auch das hier ist ein autofiktionaler Roman. Ich denke mal, die Parallelen, die man zwischen Hai, hast du diesen sprechenden Namen übrigens bemerkt, Lukas?
Er wird im Roman nur ungefähr 20 Mal so erklärt, oh, es ist dasselbe wie Hai zu sagen und deshalb bekommt der von Gresina auch den Spitznamen Labash, was glaube ich auch auf Litauisch dann eben Hallo oder irgendeine Grußformel halt ist versehen, also ja.
Genau, wir haben auch hier einen Roman, der ganz klar Brücken zu seinem Autoren schlägt und auch glaube ich von uns möchte, dass wir hier ein bisschen auf Spurensuche gehen. Ocean Wong liefert ja selber kleine Brotkrumel-Interviews in der Oprah-Show, erzählt er davon, dass seine Mutter immer Oprah geschaut hätte früher und was für einen Genuss es jetzt wäre, selber bei Oprah zu sitzen und sein eigenes Buch hochzuhalten. Im Roman ist es die Ellen DeGeneres Show, die viel geguckt wird. Ja, da wird schon interessant gespielt, wenn man denn weiß, was Ocean Wong für eine öffentliche Figur ist.
Ja, es ist vieles aber auch recht direkt. Also seine Mutter hat ja nun tatsächlich in so Nagelstudios gearbeitet und war Analphabetin. Und ich glaube, dieser Kontrast ist ja auch super wichtig. Also ich habe das Gefühl, wir leben ja in einer Zeit, in der auf so einer Ebene für den Literaturbetrieb bestimmte Identitäten ja auch Werbemöglichkeit sind. Und stellt sich manche Leute dann auch gerne ins Regal. Also so jemand wie Oprah scheint ja auch manchmal, ich will da nicht zu zynisch sein, aber zu sammeln, also das ist ja manchmal dann auch schon eine Abbildung von einer bestimmten liberalen Vorstellung der Welt. Aber darum soll es, glaube ich, gar nicht so stark gehen. Aber ich würde vielleicht dann dieselbe Frage weiterstellen. So, wie geht er denn mit diesen Identitätsfragen um, die ihm sehr wichtig sind, mit einer asiatischen Identität, mit einer queeren Identität, mit Neurodivergenz? Also es ist ja nun wirklich ein breites Feld von Identitätsangeboten. Hast du das Gefühl, und das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns allgemein die ganze Zeit gestellt haben, sind diese Figuren denn mehr als Pappaufsteller, mehr als Abziehbilder? Sind sie denn mehr als drei Eigenschaften in Mixer gemischt und dann unter den Mantel gesteckt, damit man irgendwie sowas wie eine Figur hat? Also sind das Funktionsträger, sind das Menschen, sind das Quirks mit zwei Beinen?
Ja und nein, sage ich mal. Es gibt Figuren, die aber, das muss man glaube ich auch sagen, vom Roman auch als erste Nebenfigur vorgestellt werden oder als größere Nebenfiguren aufgebaut werden. Ich glaube, beim Lesen ist einem schon relativ klar, wer vor allem für den Gag hier ist und mit wem wirklich was erzählt wird. Mhm. Also Maureen, unsere Verschwörungstheoretikerin und oder Ideologin heißt es ja jetzt und Star Wars Fan, die ist vor allem ein Gag, habe ich das Gefühl.
Umso zynischer finde ich es, wenn man dann doch mit ihr große dramaturgische Bewegungen vollziehen will. Also ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber sie finden dann irgendwann bei ihren Knubbel und irgendwie dann ist es nachher vielleicht Krebs oder auch nicht. Das lasse ich jetzt mal offen. Aber das ist ja auch so ein typisches Pop-Ding, oder? Am Ende muss noch irgendjemand sterben oder zumindest muss der Tod irgendwie greifbar werden im Trivialen.
Genau, und vor allem gerne die lustige Figur, weil ich habe schon so das Gefühl, die wird auch ein bisschen, man soll ein bisschen schmunzeln, wenn sie von den Lizards im Nord, in der Antarktis erzählt.
Und ich habe das Gefühl, sie wird da auch nicht verkauft. Sie ist jetzt nicht irgendwie so ein Spottobjekt allein, aber sie ist eben auch nicht viel mehr als diese vage, sympathische Figur, mit der wir so lernen sollen, dass die Verschwörungstheoretiker da draußen auch nur Menschen sind. Und das sind doch Trivialitäten, das sind Allgemeinplätze. Natürlich sollen wir eigentlich irgendwie nett zu den Menschen sein, aber das beantwortet doch keine Frage, die wir an das Leben haben. Das beantwortet keine Frage, die sich uns wirklich stellt.
Ich wollte so gerade sagen, das Gemeinste, was man so als KritikerIn ja sagen kann, ist, ich sehe, was er da machen wollte. Und genau wie du es gerade ausgeführt hast, ich sehe total, was er mit dieser Marine-Figur machen wollte. Natürlich auch in einer Post-Corona-Zeit.
Da ist sowieso viel, was schon die Gegenwart antizipiert, oder? Ich habe das Gefühl, das ist schon auch irgendwie ein Roman, dem man anmerkt, dass er eine andere Zeit emulieren will, aber hier und da fallen jetzt vielleicht nicht Anachronismen da rein, aber so die Perspektive der Gegenwart richtet sich zurück und schaut irgendwie auch in den Spiegel. Man findet sich selbst wieder in der Vergangenheit.
Es ist ja zunächst auch lange Zeit etwas unklar, in welchem Jahr dieser Roman überhaupt erst spielt. Also ich glaube, das dauert, vielleicht irre ich mich auch gerade komplett, aber ich glaube, es dauerte ein wenig, bis wirklich mal das Jahr 2009 genannt wird oder bis man sich so zusammenbasteln konnte, ach, das ist gar nicht, das ist nicht die Gegenwart. Ich glaube, ich wurde ein bisschen stutzig, als so erzählt wurde, welche Rapper-Kinder gerade am Skateplatz hören.
Weil wir noch Lil Wayne gehört haben. Und Weezer haben Leute im Jahr 2009...
Weezer war nämlich der Punkt, wo ich
mir
dachte...
Haben Leute 2009 noch Weezer gehört?
Haben Leute... Ich weiß nicht, sind die Weezer-Fans gerade mit uns in einem Raum, Lukas?
Ja, ich meine, ist Weezer zwischendurch nicht irgendwann eher wiedergekommen, so als sie irgendwie so gagmäßig so ihr Africa-Cover hatten und
ja,
Leute sie irgendwie so...
Das war 2017 oder so, aber...
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, 2009 war jetzt nicht unbedingt eine Hochzeit für Weezer, aber vielleicht in Hartford, Connecticut oder in Gladness, Connecticut, vielleicht hören die Teens da an der Halfpipe noch Weezer.
Möglich sowieso, ist aber du hast recht, vieles an dem Roman ist auch für das Jahre 2009 anachronistisch. Wir haben Sony, über den ich gerne einmal reden möchte, denn das ist der wenigen Figuren, die für mich tatsächlich zum Menschen geworden sind. Mhm. Ich glaube, weil Wong sich so sehr auf die Obsession mit dem Bürgerkrieg und dem Film Gettysburg fokussiert hat, dass da irgendwann tatsächlich ein Mensch für mich rausgekommen ist, auch die Tragik mit seinem Vater. Man kann sich auch als Leser schon denken, was da wohl passieren wird, aber da hatte ich auch das Gefühl, dass wirklich Interesse an dieser Figur dran, vielleicht weil es Wong auch am nächsten ist, weil da am ähnlichsten noch eine eigene Kindheits-Jugend-Identitätsfrage gelöst wird. Und ich glaube, immer wenn es um eine vietnamesisch-amerikanische Identität ging, hatte ich das Gefühl, hier tatsächlich Beobachtungen zu lesen oder tatsächlich Gedanken zu lesen. Sehr einleuchtend fand ich tatsächlich diese Passage, in der sich, also das Buch springt sehr zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her. Das passiert manchmal klar gekennzeichnet mit Absätzen, manchmal ist es aber auch etwas rätselhafter gelöst. Das ist so ein bisschen assoziativ alles.
Ja, aber man ist jetzt nie gestrandet. Man ist nie allein auf der Eisscholle, sondern das ist schon ein Buch, das einen an die Hand nimmt, ans Patschehändchen.
Ja, es ist nicht William Faulkner. Aber...
Ich meine, mir fallen wenig Sachen ein, die weiter von William Faulkner entfernt sind als dieser Roman, ja.
Versucht es das nicht auch ein bisschen so das Traumhafte? Ich meine, klar, Faulkner ist eher so Süden, aber so das traumhafte Amerika. Okay, steile These, ich sehe, Lukas stimmt mir nicht zu.
Ja, also ich, wenn dann auf dem Level von ich sehe, was er machen wollte.
Ich sehe hier vielleicht auch einfach einen jungen Mann, der dieses Buch liest und dann irgendwie den Hyperlink anklickt und woanders landet und vielleicht bei Faulkner landet.
Ich finde, er ist zumindest sehr aufrichtig, immer was das Wissen seiner Hauptfigur angeht.
Ja.
Also das ist nun, wenn wir so diese Erzählperspektive anschauen, das ist nun wirklich niemand, der sich irgendwie ins Omnipotente, ins Allwissende aufschwingt, sondern da merkt man sehr starke Limitierungen und dieser Filter macht es jetzt nicht intellektuell stimulierender, aber er wirkt auf jeden Fall aufrichtig.
Was man zur Erzählperspektive vielleicht noch einmal kurz sagen kann, das ist, scheint mir nämlich auch relativ wichtig zu erwähnen. Wir haben hier einen heterodigetischen Erzähler. Also der Erzähler ist nicht in der Welt verhaftet und ist offensichtlich in High fokalisiert, aber auch nicht immer. Also wir machen teilweise so interessante Blicke nach außen, wo aber auch dann wieder die Frage wäre, ist das wirklich ein Erzähler oder sind das Gedanken von High? Es gibt ja auch am Ende, du hast es so ein bisschen als Indie-Film-Montage bezeichnet, eine Sequenz, in der uns erzählt wird, was mit den Figuren eben dann weiterhin passiert.
Ja. Wer das Ende von Six Feet Under kennt, von der wundervollen HBO-Serie von damals, der wird diese Art von Sammlung von menschlichem Leben und menschlichen Prozessen kennen, auch wenn es da vielleicht noch ein bisschen komplexer, vielschichtiger war.
Ich glaube, das Spannende ist eben, wenn dieser Roman an die Grenzen der Realität kommt, sage ich mal, wenn man sich halt fragt, wie sehr High mit schriftstellerischen Ambitionen hier eventuell auf ein eigenes Leben einwirkt und es schon selber verarbeitet hat. Also ich könnte mir, man mag da vielleicht, ich erwähne wieder den Great Gatsby an Baz Luhrmanns Verfilmung denken, wo er, finde ich, etwas ungelenk und auch etwas fehlgeleitet Nick Carraway zum wirklichen Autoren dieses Buches gemacht hat. Ich könnte mir in einer Verfilmung sogar vorstellen, dass man von einem Zukunfts-High ausgeht und zurückguckt, wenn man versucht, irgendwie so diese Sprünge zu zeichnen.
Wenn dann irgendwann Celine Songs Variante von diesem Film...
Ich wollte es nämlich auch sagen. Also du kannst mir nicht erzählen, dass diese Gespräche nicht gerade schon laufen bei A24.
Ja, 100%. Oder Neon, das ist vielleicht dann Plan B.
Ja.
Das ist, da kann man immer noch Geld draufsetzen, vielleicht ein bisschen weniger. Du hast über Erzählperspektiven und so gesprochen. Ich möchte, glaube ich, über diese Verschränkung von drei Konflikten sprechen, die hier definierend für die Figuren sind. Der Krieg als Menschheitskonstante, der Krieg als etwas, das als Echo wieder auftritt. Denn wir haben ja nun den Vietnamkrieg, der so wichtig ist für die eigene Biografie von
Genau,
Ocean
als
Wong.
Nationales Trauma von Vietnam und gleichzeitig auch Amerika.
Aber auch als Konflikt, der die USA und Vietnam unweigerlich zusammenschweißt und Beziehungen herstellt und Familien herstellt und eben so ein Durchmischen an die Menschen heranträgt. Und dann haben wir natürlich den amerikanischen Bürgerkrieg und wir haben den Zweiten Weltkrieg und wir haben natürlich im Hintergrund laufend auch
Irak, Afghanistan.
Genau, ja. Die aktuellen Konflikte der USA. Und so haben wir dann auch wieder vier Ebenen, vier Konflikte, die irgendwie so nebeneinander gestellt wird. Aber was passiert denn dann? Ist da irgendeine Reibung? Ist da irgendein Mehrwert? Ist da eine Erkenntnis zu finden?
Ich glaube, die Erkenntnis, das geht auch wieder so ein bisschen mehr auf das Narratologische ein, ist, wir erleben hier Menschen, die irgendwie versuchen, sich eine Narrative in ihrem eigenen Leben zu schaffen und alles nehmen, was sie haben. Also sei es eben eine durchgenudelte VHS von dem Film Gettysburg, in die man sich reinprojiziert. Sei es das Dostojewski-Buch, was man auch im Laufe des Romanes liest. Ich hatte sogar das Gefühl, dass er das relativ parallel zum Fortschritt des Romanes liest. Mhm. Es gibt dann irgendwann mal so die Bemerkung, dass die Ausgabe nur noch die Hälfte ihres eigentlichen Gewichtes hatte und dann ist man auch ungefähr in der Halbzeit des Romanes.
Also er reißt die Seiten raus, wie das die Schrecklichsten unter den Barbaren da draußen tun.
Man nutzt Star Wars als Lebensorientierung. Ich hatte weniger das Gefühl, dass mir über diese Kriege tatsächlich etwas ausgesagt werden soll, außer die gibt es immer wieder und die kommen immer wieder und es gibt ganz viele, also es gibt zurückgelassene Leute, die versuchen müssen, weiterzuleben.
Ich fand es interessant, wie der Mensch Parallelisierung herbeiführt, wie er Vergleiche sucht und zum Beispiel Sony auffällt, oh, sowohl im Vietnamkrieg als auch im Bürgerkrieg haben wir einen Norden und einen Süden und er ist so frustriert, immer verliert der Norden irgendwie. Und das fand ich irgendwie eine ganz faszinierende Perspektive. Nicht, dass da viel draus ergibt, aber in dieser Überidentifikation mit Amerika auch, so eine fast so performative Art von Eingliederung, von so nationaler Identität, die übertragen wird, das fand ich irgendwie spannend. So diese Frage so wie, was nehmen wir mit bei Migrationserfahrung, was begreifen wir als Spiegelung eben einer anderen nationalen Identität, aber
lass uns gerne über Migrationserfahrung gleich mal sprechen oder über die Migration Stories, die hier erzählt werden und auch so ein bisschen auf den American Dream kommen, nachdem du deinen Gedanken fortgeführt hast. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich habe mich das ja auch gefragt, so wenn man das dann weiterführt, so was wird hier über Migration wirklich erzählt? Es ist so eine Desorientierung, es ist eine Zersplitterung der Perspektive, es ist ein verankert werden in der Vergangenheit.
Wir haben ja eigentlich zwei Migrationsgeschichten, zwei Immigrant Stories, die hier parallel geschaltet werden, wenn nicht sogar drei.
Genau, eine litauische, also eine osteuropäische.
Und zwei Varianten einer vietnamesischen, nämlich halt einmal die Mutter von Hai, die hat auch noch eine Schwester.
Tante Kim, genau.
Tante Kim, genau. Und wir haben eben Hai und Sonny als die zweite Generation.
Genau.
Und in die besagte Oprah-Show meinte Wong eben, was ihn so ein bisschen stören würde an der klassischen amerikanischen American Dream Geschichte, so gerne er die selber hört, ist, dass sie eben, oh Wunder, nicht die Realität abbildet und dass für die meisten Leute aus seiner Community, die er kannte, eben das Durchhalten überhaupt schon der Sieg war. Also, dass überhaupt einen Job in einem Home Market zu haben oder bei UPS meistens schon reichte, weil es hieß, man ist angekommen und man hält durch und man brauchte gar nicht, man musste nicht befördert werden oder sowas. Und ich glaube, das soll durch diesen Roman auch durchklingen. Es passt nur nicht so ganz, weil es dann doch zu sehr mit typischen Indie-Tropen aufgeladen ist. Und ich glaube, am meisten hat mich da diese litauische Geschichte bewegt.
Die ist manchmal schon so eine fast mythische Figur.
Ja, oder eine sehr tradierte Figur. Das ist eben die Mutter, die die Foundation legt. Und das ist vielleicht einer der wenigen wirklich schockierenden oder wirklich überraschenden Momente dieses Romanes, wo wir feststellen, die hat tatsächlich Kinder. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber es wird uns eben immer erzählt, sie hätte zwei Kinder, Lukas und Lee. Hieß sie Lee, die Tochter, ihre Tochter, die nie auftaucht? Und es ist dann doch eine große Überraschung, dass so, sage ich mal, nach drei Vierteln oder sagen wir eher vier Sechsteln des Romanes tatsächlich
nach 37, 58
tatsächlich besagter Lukas auftritt. Und wir merken, der wohnt in ziemlichem Reichtum, seine Mutter aber nicht. Und das sind die spannenden Punkte, an die wir hier kommen, wo Literatur etwas Unbegreifliches ausdrücken kann. Und weil Wong es nicht kommentiert, haben diese Passagen sehr für mich funktioniert.
Ich muss sagen, mir ist dann diese Lukas-Figur doch ein bisschen holzschnittartig geraten. Das ist ein Roman, der es schon ganz gut schafft, Schurken zu vermeiden. Ja. Aber in Lukas und dem Regionalmanager Vogel, der dann später auftaucht, findet man dann doch hier und da Versatzstücke von so, ja, man sieht dann hochrote Köpfe vor seinem inneren Auge und irgendwie Adern an der Stirn und einen ungerechten Zorn. Und auch wenn das
man
hier und da.
Man sieht J.K. Simmons als Vogel in einer Gastrolle, der einmal reinkommt. Oder Adam Scott oder sowas.
Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, finde ich, sieht man da Figuren, die vielleicht genauso klischeehaft sind wie ihre Gegenüber, aber die in ihrer Negativität und, sagen wir, in ihrer dramaturgischen Funktion einfach nochmal größer herausstehen. Ich finde schon, was du beschreibst, das ist richtig, dass diese Migrationserfahrung so anders verlaufen, dass man so andere Dinge in dieser Welt findet, dass man auch so zu unterschiedlichen Punkten der amerikanischen Geschichte eben in Amerika ankommt und so andere Konditionen, so andere Voraussetzungen vorfindet, das ist sicher ganz in Ordnung geschildert. Aber irgendwie schien das auch nur so sehr vereinzelt gefunden zu werden, oder? Das ist jetzt irgendwie auch nichts, was der Roman so richtig stark macht, sondern er findet so viel andere, langweiligere Sachen so viel interessanter.
Achtung, abgespeckter Vergleich. Der Roman ist nicht mehr als die Summe seiner Teile und einzelne Teile sind ganz interessant und ähnlich wie ein Film, den wir heute Morgen gesehen haben. Wenn diese Folge erschienen ist, dürfen wir darüber reden, ne? Nämlich 28 Years Later ist es, glaube ich, von Danny Boyle. Ist es, glaube ich, ein Roman, der auch will, dass du dir einzelne Teile rauspickst. So ein bisschen möchte, dass du Bilder im Kopf vervollständigst, die Ocean Vuong uns hier nur so hinstellt. Und da merkt man vielleicht den Lyriker eben
meinst,
auch einfach noch.
Da lässt
noch
auch jemand Platz für den Lesenden.
Ja, also zumindest auch für die, ein weiteres nicht so geschätztes Wort von mir, für die Interpretation, für das Weiterdenken. Wie du schon gesagt hast in relativ deiner Anführungsrede, es ist ein Themenroman, der vor allem erstmal hinstellt und sagt, nimm dir doch das raus, auf was du achten möchtest. Ich kann super viele Leute sehen, die sicherlich auch tolle Cases dafür machen werden, wie hier mit Migrationsgeschichten gearbeitet wird, die das vielleicht vergleichen werden mit anderer zeitgenössischer Literatur. Aber ich habe eben das Gefühl, es ist auch ein Roman, der sehr viel Arbeit noch vom Leser oder von der Leserin verlangt, so gewisse Sachen zu Ende zu denken. Und das kann ja auch seinen Reiz haben, aber dafür hätte ich es gerne dann noch mehr im Wagen gehabt.
Ja, ich fühlte mich jetzt, glaube ich, gar nicht zu so viel Denkarbeit herausgefordert. Ich finde gerade in der Art, wie bestimmte Kontraste erzählt werden, wir haben das schon angedeutet, ich finde ganz schlimm, immer wenn er versucht, das Schöne und das Schreckliche oder sagen wir die niederschmetternde Trivialität des Alltags und halt irgendwie herausstechende Dinge so miteinander in Einklang zu bringen. Am schlimmsten tatsächlich diese Passage, in der gerade so ein Geburtstag gefeiert wird im Home Market und in den Nachrichten gibt es dann irgendeinen Terroranschlag. Und das erinnert mich an Filme, wo dann irgendwie in Szenen so im Hintergrund an so News-Coverage rangezoomt wird von Schrecken auf der Welt, aber die Figuren ignorieren das. Das ist so Michael Haneke medienkritikmäßig, so das ist Harmony Korine Ästhetik, indem man irgendwie so sagt, so guck mal, die Welt ist schön und auch schrecklich und zwar auf so eine ganz plumpe Weise und ich finde, er findet selten irgendwie eine Bildsprache, die ich irgendwie, also zum Beispiel auch diese Traumsequenzen alle ganz furchtbar abgeschmackt, oh, man fliegt über die Stadt und da sind Schweine und solche Dinge, das finde ich alles irgendwie schon billig und aufdringlich und das klingt nach das Schlechteste, was Han Kang jemals geschrieben hat dann stellenweise.
Ich glaube, das Tragischste und das Fieseste an diesem Roman ist wirklich, dass er, ich will nicht sagen, sein gesamtes Pulver auf den ersten 30 Seiten verballert, aber mich sehr bekommen hat mit, sag ich mal, den ersten 2 bis 3 Kapiteln und ich wirklich bereit war, mich hier reinzulegen in diesen Roman, mir zu sagen, okay, was bekomme ich hier? Und dann, du hast es vorhin auch schon so schön gesagt, dann schwindet die Poesie so langsam aus diesem Roman heraus, kommt nur punktuell nochmal rein, um eine relativ tradierte und häufig nicht ganz so fesselnde Geschichte zu erzählen. Also wenn man bei Goodreads guckt, dann liest man da sehr viel, dass das der Wein, also Crying, intensivste Roman des Jahres wäre. Das ging mir jetzt nicht ganz so. Also als ich den Roman auf der Parkbank vorhin fertig gelesen habe, habe ich schon mit so einem, ach ja, leicht berührt geseufzt. Ich glaube nicht, dass ich noch so viel über dieses Buch nachdenken werde.
Nein, das ist kein Roman, der große Dissonanz hinterlässt. Ich muss auch sagen, so man versteht, woher die Resonanz kommt. Man versteht, was das bei Leuten anspricht. Man versteht, was das Leuten gibt. Ich habe sehr eine schärfere Kritik gelesen, die das mit Paul Coelho und dem Alchemisten verglichen hat. Und ich würde auch sagen, wenn man nicht so großzügig sein will, dann sieht man hier viel Kitsch, dann sieht man hier viel Durchhalteparolen, ja, viel Kalendersprüche, viel Glückskekse, viel Kontra-K-Lyrik, dann sieht man ganz viel Angebote, das doch bitte als Gebrauchslyrik in den Alltag zu übertragen und das vielleicht in seinem Herzen zu tragen. Und ich würde nie zu jemandem sagen, hey, schneid dein Herz auf, nimm es heraus, es ist nicht gut, du brauchst etwas Besseres. Aber es scheint mir doch auch falscher Trost zu sein. Also es scheint mir doch auch selbst Oxycontin zu sein in Romanform. Es scheint mir sehr sedierend und niederringend und auf so ein sehr dröges Mittellevel zu bringen. Ist es Middlebrow? Ist es irgendwie der Versuch, mehr zu bieten, als es wirklich ist? Und wie du schon gesagt hast, ist es nicht mehr als die Summe seiner Teile. Es ist eine Sammlung von netten kleinen Episoden, theoretisch Kurzgeschichten. Aber wenn man hier nach 400 Seiten in der englischen und nach 500 noch was Seiten der deutschen Fassung da am Ende rausgeht, dann soll wenig passiert sein, aber es ist auch wenig mit einem passiert.
Ja, und ich glaube, das Schlimmste ist, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand also wirklich negativ angefasst wäre von diesem Roman. Ich glaube, ähnlich wie auch Caroline Wahl ist es so eine, das ist ein Verschenkbuch. Also die Buchhandlungen werden sich sicherlich riesig freuen über den Kaiser der Freude.
Also das ist die Art von Abgründigkeit, die immer noch so ein Trampolin unten mit drin hat. So, selbst wer in die Abgründe fällt, wird sofort wieder hochgeschleudert. Das ist alles, wie gesagt, das ist das Buch, aus dem man dann nachher herausgeht mit dem Gefühl, ich habe gelacht, ich habe geweint und dann ist Schluss. Und das ist für mich auch wirklich so eine Standardrezeption, die ich ganz blöd finde, weil man immer das Gefühl hat, damit ist dann die Gesamtheit der menschlichen Erfahrung abgebildet. Und das ist eben nicht so. Wir sind immer mehr als diese simplen Dichotomien. Wir sind mehr als irgendwie so Kontrastwelten. Und wir sind auch mehr als, was uns da als Menschlichkeit verkauft wird. Wenn da Menschen sein soll, arbeite ein bisschen mehr mit denen.
Am Ende kommen die Tränen aus einem lachenden und einem weinenden Auge.
Am Ende kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das ist ja wieder typisch. Wir zitieren natürlich Tic-Tac-Toe.
Ich weiß gar nicht, ob wir noch so viel über die Konsumierbarkeit des Buches tatsächlich reden müssen, weil es wirkt halt doch recht rundgelutscht an vielen Stellen. Wir sehen ja viel, wenn wir auf populäre Review-Seiten gucken, dass Bücher dafür kritisiert werden, dass sie tatsächlich deprimierend wären oder dass die Hauptfigur so schwierig wäre oder dass man sich da gar nicht reinversetzen könnte. Und ich glaube, hier hat man wenig Probleme, weil auch wenn Hai ist eigentlich auch eine leere Hülle, wenn man jetzt mal ehrlich ist.
Seien wir ehrlich, eigentlich ist der alles, was er nicht sein soll, wenn wir dem Autor folgen. Ja. Warum sitzt denn Ocean Wong bei Seth Meyers, warum sitzt der bei Oprah Winfrey, warum ist der bei all diesen Talkshows nicht fehl am Platz? Weil es doch diese Aufstiegsgeschichte ist. So oft er sagt, nein, das ist nicht der American Dream, auch wenn am Ende unser Protagonist nicht den Bildungsromanprozess durchlaufen hat, nicht offiziell irgendwo ankommt, also er uns nicht sagt so, und deshalb schreibe ich jetzt diesen Roman, können wir das alles antizipieren? Ist autobiografisch genug aufgeladen, dass wir immer wissen, ja, danach kommt dann eben der große Triumph. Also, das ist ein Roman, der sich durch das gelebte Leben, durch seinen Autor selbst relativiert. Das ist, glaube ich, der Versuch, das Narrativ von Aufstieg, das Narrativ vom Melting Pot, das Narrativ von einem Amerika, das jedem seine Chance gibt, gefiltert durch den Horror zu geben. Das macht es für den Mensch, der sich kritisch geben möchte, kommensurabel. Wir lesen etwas und verstehen uns als Aktivist, wir verstehen uns als Gegenläufer, wir verstehen uns als Teil einer randständigen Kultur und trotzdem sind das dann natürlich Leute aus einem Establishment, sind das natürlich wahnsinnig reiche Menschen, die uns das verkaufen. Da, wo ein Stempel von Oprah Winfrey drauf ist, da sollten wir vielleicht dreimal überlegen, ob wir das wirklich so schlucken wollen.
Ja, das hat wahrscheinlich wenig mit einer authentischen Erfahrung dann zu tun am Ende des Tages. Es gab vielleicht aber noch einen Moment, den ich ziemlich gut fand, wo vielleicht ein bisschen auch die Mark-Fischer-Dimension dieses Romanes durchkommt. Hai lügt seiner Mutter vor, dass er an einem Bostoner College eine Art Medizinstudium bestreiten würde, das sowieso auch
eine... Er schafft eine Fiktion, das ist seine Aufgabe, er ist Autor.
Genau, er schafft der Mutter die Fiktion, die sie gerne hören möchte und wir sind uns auch sage ich mal, unsicher im Laufe des Romanes, inwieweit sie auch einfach nur mitspielt, ihm das tatsächlich glaubt. Das sind auch die spannenden Passagen.
Wer weiß, ob sie nicht in diesem Dorf ihn schon ein paar Mal gesehen hat.
Genau. Und auch wenn dann mal andere Damen aus dem Nagelsalon oder so da sind und sagen, ja, hi, wir sind alle so stolz auf dich. Das sind unter anderem die spannenden Passagen. Und Heiß Mutter sagt an einer Stelle, du hast eine Chance bekommen. Und zu einer Chance gehört Durchhaltevermögen und Glück. Und ich habe beides nie bekommen. Und diese Betonung vom Glück fand ich ziemlich spannend. Und da weist der Roman so kurz fast über sich selber hinaus und erzählt eben, nee, es ist eben nicht nur mit harter Arbeit getan. Du brauchst eben auch eine Oprah Winfrey, die den Buchsticker auf dein Buch draufpackt. Du brauchst eine Sadie Smith, die auf dich aufmerksam wird.
Ja, und jemand wie Ocean Wong hatte natürlich diese Förderer. Er hatte natürlich das Glück und er ist natürlich schon mit seinem Debüt in der New York Times Bestsellerliste gelandet und so. Ja, aber das scheint mir auch so ein etwas müdes Eingeständnis. Also natürlich ist es gut, wenn da nicht nur Leute auf Podesten stehen, die sagen, jeder kann es schaffen. Aber wenn sie so alibimäßig, wenn sie so wie ein Land Acknowledgement oder sowas noch
ja,
sagen.
Guter Punkt dagegen. Also ja, du hast gut eingeordnet
also
gerade.
Ich habe einfach das Gefühl, wir sind nun schon in einer Kultur, die bestimmte Naivitäten abgelegt hat, aber dann andere dafür einsetzt und immer wieder Erklärungsmuster findet zweiter Ordnung, sagen wir, die immer wieder verschiebt, wie die Naivität beginnt. Also, weißt du, so diese sehr metareflexive, aber vor allen Dingen auch uns so in die Kindheit zurückversetzenden 80er Jahre zum Beispiel, die sind nun lange her und jetzt sind wir in einer Zeit, in der wir dieselben Prozesse durchlaufen, aber mit sehr viel mehr Sophistication. Mhm. Ich glaube, das Gefühl, die Geschichte der Menschheit, oder sagen wir, die Geschichte der Moderne ist auch eine Geschichte der Möglichkeit, sich besser zu belügen, klügere, schönere, elegantere Lügen zu finden. Und wenn ich Ocean Wong finde, dann muss ich sagen, ja, das ist eine der eleganteren, eine der schöneren, eine der manchmal sogar affizierenden, mitreißenden Lügen. Aber ich komme aus diesem Buch raus und muss sagen, nein, nein, das ist schon noch eine Lüge. Das ist nicht die Wahrheit. Und es fühlt sich so ehrlich und authentisch an, so auf einer ersten Ebene, wenn es einem begegnet. Es will irgendwie einen so sehr mit in eine Welt nehmen und wie sehr es gestaltet und geformt ist, ist dann doch manchmal irgendwie, es ist schon manchmal doch sehr brachial.
Ja, aber ist das nicht vielleicht dann schon fast ein Kommentar auf identitätsstiftende Narrative, auf einen American Dream?
Das kann man gerne so sehen, aber das ist dann vielleicht auch so einer Dimension, die mir schon nicht angestrebt zu sein. Also sagen wir, es ist nicht das, was man im Buchladen kauft. Also ja. Und dann sind wir auch sehr schnell im Spiegelkabinett. Dann müssen wir uns immer fragen, was erwartet uns hinter dieser Reflexion? Oh, noch eine. Also da bin ich dann auch irgendwann nicht mehr bereit, mir noch mehr in die tausendfach in die Unendlichkeit erstreckten so Klone von mir entgegenzuschauen oder den von Ocean Wong, sondern irgendwann sage ich, nein, nein, das reicht jetzt. Jetzt ja auch. Also ich habe das Gefühl, ich muss auch irgendwie am Ende hart sein, weil das ist auch so ein einlullender Roman. Da ist so viel Gutes drin da, oder genug Gutes, dass man nachher sagt, so, man will irgendwie ein Auge zudrücken und dann noch eins und dann läuft man doch blind in die Kreissäge.
Es ist ein Roman, der, glaube ich, schick ist, ihn gut zu finden.
Ja, das, weißt du, ich sehe ja jetzt selten irgendwie besonders viel Zwang oder so, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wie Leute auf Cocktailpartys, weißt du, von die DNC kommt zusammen, die Democratic National Convention, und man redet darüber, wie wichtig dieser Roman ist, und danach streicht man dann nochmal Geld für die Oxycontin irgendwie Entsorgungs-Rehab-Klinik irgendwo. Und ich glaube, das ist irgendwie die Art von Parallelität, die ich irgendwie sehe. Ich meine, Oprah wartet ja seit Jahren darauf, dass sie endlich die Präsidentschaftskandidatin wird, oder sie wird irgendwie immer so gehandelt, und das ist schon doch auch irgendwie politisch alles hier sehr liberal, und ich sehe jetzt auf jeden Fall nicht mehr als ein schlimm, schlimm, schlimm und auch in den netten Händedruck oder den Klaps auf die Schulter oder so. Also
ja, wusstet ihr, die Leute, die dich bedienen bei McDonald's und bei Home Market, das sind auch, und halt dich fest, Menschen.
Das Geschenk diesen Monat im Happy Meal ist die Illusion von proletarischer Teilhabe. Das kriegen wir jetzt bei unserer neuen Gastro dazu.
Ich meine, wir lachen jetzt hier, aber das ist ja fast wirklich ein Zitat aus dem Roman. Nicht das Happy Meal, aber dieses, hey, hast du dir schon mal Gedanken gemacht darüber? Wir Menschen, wir bauen Häuser und die nennen wir dann McDonald's und Pizza Hut. Und da sind halt auch Menschen drin. Also das
und vor allen Dingen, dann ist man auch ganz schnell in so einer krassen Bodies and Spaces-Rhetorik drin. Dann sind wir wirklich, du hast ja schon über die so Selbstakademisierung dieses Romans gesprochen, der auch will, dass da vergraben liegen, wenn überhaupt was vergraben liegt, so akademische Thesen und so. Und manche davon sind nun einfach auch himmelschreiend billig. Also das ist kein Paper, das ist nicht mal ein falscher Artikel irgendwie. Das ist nicht mal ein Weißartikel, wenn man ehrlich ist manchmal.
Ich habe eine Woche bei Homemarket gearbeitet. Das ist passiert.
Wir haben uns in das abgefuckteste Oxycontin-Loch verkrochen, das wir finden konnten. Und die Menschen dort waren alle Menschen.
Wow. Ja, um Menschen wird es auch gehen in unserem nächsten Roman, aber auch um Drachen und auch um Sex und eigentlich um alles. Also ich bin richtig gespannt, muss ich sagen. Mit einem diebischen Grinsen freue ich mich, wenn wir über Fourth Wing, Flammen geküsst, von Rebecca Yarros reden werden.
Weißt du, wir dürfen die Augen nicht abwenden. Das heißt, wir bewegen sie in Richtung von knapp 700 Seiten oder eine vergleichbare Länge auf jeden Fall. Zeit, die wir sicher auch sinnvoller in unserem Leben benutzen könnten. Man könnte sich mal wieder irgendwo unter Menschen begeben oder so. Aber nein, wir lesen auf jeden Fall Drachen- und Sexromane. Aber es ist ja auch interessant. Das ist ja, glaube ich, ein Stück Gegenwart. Da draußen sind Tausende und Hunderttausende von Menschen, die das begeistert lesen und auch wir haben ja die Pflicht, uns dem zu nähern, das zu begreifen und da mal schauen, was gibt's da.
Ich möchte noch nicht zu sehr spotten, weil ich habe Angst, vielleicht gefällt es uns ja wirklich. Dann müssen wir sehr zurückrudern.
Ey, das ist immer eine Option. Seien wir ehrlich, manchmal gehen wir auch ergebnisoffen an Sachen ran. Nicht immer, aber manchmal.
Manchmal, genau. Und in der nächsten Yap-Folge, wie wir es so schön nennen, also in der Off-Folge, wird es um unsere Unilektüren und Studienlektüren geben und vielleicht, wie sich da das Leseverhalten nochmal verändert hat. Also große Wochen hier bei Gelesen. Einmal Drachen, einmal wir. Was will man mehr?
Ja, wir sind ja auch sowas wie die Drachen unter den Menschen. Und bevor wir jetzt noch mehr versuchen, in so Ocean-Wong-artige Wie-Vergleich-Poesie abzugleiten, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Sie.